Und sie, das Volk Israel, brachen auf vom Berg Hor auf den Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf eine Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Liebe Gemeinde, geliebte Menschen, es war nicht das erste Mal und es war nicht das letzte Mal. Der lange Weg des Volkes Israel mit ihrem Gott unter der Führung des Mose und seinem wortgewandten Bruder Aaron brachte viele solcher Situationen mit sich. Erst war alles sehr gut und dann kippte die Stimmung. Erst war man froh, der Sklaverei in Ägypten endlich entronnen zu sein, dann aber vergaß man, woher man kam. Erst jubelte man darüber, wie Gott versorgte und wie Gott führte, aber dann war alles nicht mehr gut genug. Und man begann zu murren. Dieses Murren. Wie stelle ich mir dieses Murren vor? Ich stelle mir vor, so ein Geräusch, das erst ganz unterschwellig beginnt, ganz leise, kaum wahrnehmbar. So zwischen den Zeilen des Gesagten, mehr gemeint als ausgesprochen. Hier und da eine Bemerkung und dann beginnt es deutlicher zu werden, dann beginnt es offener zu werden. Das wird man doch mal sagen dürfen. So schlimm war das damals in Ägypten gar nicht. Und hier, damit kann man doch nicht zufrieden sein. Wer weiß, wohin uns das alles noch führen wird. Also mich hat niemand gefragt, ob ich überhaupt mitgehen will. Und so weiter. Irgendwann wird es laut und irgendwann wird es ausgesprochen. Und dann spielt man sich gegenseitig die Argumente zu und einer ist unzufriedener als der andere. Und irgendwann heißt es, sie alle stehen auf. Und dann ist es alles nicht mehr gut genug. Und sie wollen zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Und sie bezweifeln, dass das Wasser, das Mose aus dem Fels schlägt, überhaupt trinkbar ist. Und schließlich schmeckt sogar das Himmelsbrot, das ihnen an jedem Tag neu in den Schoß fällt, ganz verlässlich an jedem Tag, das man nur aufzusammeln braucht, dieses Manna nicht mehr. Irgendwann schmeckt das Manna, das am Anfang einen Geschmack von Honigkuchen hatte, eine Süßigkeit fast. Irgendwann ekelt sie das an. Es ekelt uns, sagen sie. Man hat beinahe den Eindruck, jetzt hören sie eigentlich sich selber gar nicht mehr zu, was sie da eigentlich sagen. So ungerecht und so ungezogen klingt es, wie sie mit Mose reden und somit auch mit Gott. Nichts ist da, du sorgst nicht für uns. Es ekelt uns vor dem, was du uns anbietest. Sind wir dafür in die Wüste gekommen, um zu sterben? Willst du das, dass wir krepieren? Ist das das, was du willst? Es ist nicht das erste Mal und es ist nicht das letzte Mal. Aber dieses Mal, so erzählt die Begebenheit, ist es besonders. Noch beim letzten Mal, als es wieder so war und alle aufgestanden sind, weil das Murren wieder so laut wurde. Noch das letzte Mal hatte Gott ein Feuer geschickt. Sein Zorn war buchstäblich brennend und hat sie verbrannt. Und dann schrien alle, nicht zum ersten Mal, nicht zum letzten Mal, sie schrien alle zu Mose und sagten, bitte Gott, dass das aufhört, dass er dieses Feuer nimmt. Man kann das nachlesen im 11. Kapitel des 4. Buches Mose. Da war das noch anders. Sie schrien und Gott löschte seinen Zorn und er nahm das Feuer weg. Aber diesmal ist es anders. Diesmal kommen sie von einer gewonnenen Schlacht. Ein paar Verse vorher wird das erzählt. Es heißt, Gott gab ihnen den Sieg über die Kanaaniter. Und Gott lässt sie nun zu ihrem eigenen Schutz einen Umweg gehen, damit sie nicht durch das Land Edom kommen und eben nicht wieder in kämpferische Handlungen verwickelt werden. Sie umgehen also das Land Edom zu ihrem eigenen Schutz. Das heißt, sie müssen ein Stück des gegangenen Weges wieder zurücklaufen. Und da werden sie ungeduldig. Im Text steht wörtlich, ihre Seele wurde kurz. Es reicht nicht mehr. Und wieder bricht es aus ihnen hervor, wohl erst langsam und unterschwellig, aber dann laut und verletzend. Und je länger der Weg, desto kürzer wird das mit der Seele. Es ist nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal, aber diesmal ist es anders. Und Gott reagiert auch anders. Gott antwortet ihnen und schickt ihnen jetzt etwas, was wirklich ekelhaft ist. So als schmisse er seinen Zorn für ihre Füße und sagt, so, seht, da, das. So ist es, wenn tatsächlich niemand für euch sorgt. So ist es, wenn ihr heimgesucht werdet, wenn ihr tatsächlich gebissen werdet so sehr, dass es brennt, so tödlich, dass niemand überlebt. Und ihr könnt euch nicht wehren und ihr könnt nicht davon. Da sind plötzlich feurige Schlangen, die so bezeichnet werden, ist wahrscheinlich, weil ihre Bisse brannten wie Feuer und sie waren tödlich. Und sie greifen die Menschen an und wer gebissen wird, stirbt. Und das heißt, dass es viele sind, die sterben. Diesmal ist es offensichtlich schlimmer. Diesmal war es selbst Gott zu viel. Und wieder, nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal, wieder bestürmen die Menschen Mose. Und plötzlich, wie immer, trauen sie ihm dann ganz plötzlich wieder zu, dass er den Zugang zu Gott hat. Und plötzlich sind sie sich wieder ganz sicher, dass er derjenige ist, der mit Gott verhandeln kann. Und sie haben plötzlich ein Einsehen, weil sie schon dem Tod ins Auge sehen und weil der Schrecken um sich greift und nach ihnen fasst und sie beißt. Wir haben gesündigt gegen Gott und gegen dich. So reden sie. Und ich stelle mir vor, das ist ja keine sachliche Rede, sondern es brüllt und schreit den Mose von allen Seiten an. Tu etwas, es war falsch. Also bete doch zu Gott, du kannst das doch, dass das aufhört, dass er das alles von uns wegnimmt. Nun tu doch endlich etwas. Und Mose tut etwas. Er betet, er redet mit Gott, er bestürmt ihn, nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal, weil das ja seine Aufgabe ist, zu reden mit Gott über dieses Volk. Und zu reden mit dem Volk über diesen Gott. Und Gott lässt mit sich reden. Doch er nimmt die Strafe nicht fort. Er schafft aber eine Rettung. Mache eine Schlange aus Kupfererz, sagt er Mose, und richte sie auf einer Stange auf, so dass sie jeder sehen kann. Wer sie anschaut und gebissen ist, wird trotzdem am Leben bleiben. Und Mose tut, wie ihm geheißen. Mitten in dem Chaos tut er das. Er fertigt eine Schlange, er richtet sie auf. Und die Rettung wirkt. Diesmal ist es anders. Diesmal hört das Sterben nicht auf, aber es gibt einen Ausweg. Inmitten der Panik und inmitten des Sterbens kann man auf eine Rettung schauen. Der Tod ist noch da, die Bedrohung ist noch da und vielleicht sterben auch immer noch Menschen. Aber wer aufblickt zur Schlange, wer das tut, der überlebt es. Und so rettet Gott sein Volk, nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. Warum ist diese Episode so besonders? Vor diesem erzählten Textabschnitt und auch danach befindet sich das Volk Israel in Kämpfen. Auf seinem Weg wurde es immer wieder konfrontiert mit Völkern, die sie angriffen, gegen die sie sich verteidigen mussten. Sie kämpfen davor und danach. Und eigentlich, so denkt man, müssten sie doch, weil sie aus dem letzten Kampf als Sieger hervorgegangen sind, so richtig getränkt sein von Gottes Vertrauen. Sie gehen von einem Sieg zu dem anderen und sie leben ganz praktisch, dass Gott mit ihnen ist, dass sie stark werden durch Gott, dass er für sie kämpft. Aber was sie dann zum Wanken bringt, zum Murren und zum Zweifeln, das ist nicht die Härte des Kampfes, nicht die tatsächlichen Konfrontationen. Was sie zum Wanken bringt, das ist der Weg dazwischen, der Alltag, der lange Weg von einer Schlacht zur anderen. Und mittendrin, als nichts mehr da ist, als jeden Tag marschieren, wird es ihrer Seele ekelhaft. Es wird ihrer Seele ekelhaft, dass es immer dasselbe Gute gibt. Dass es immer das Eintönige gibt, das Gott zugesagt hat. Ich werde bei euch sein. Das wird ihnen ekelhaft. Wolkensäule, Feuersäule, Wolkensäule, Feuersäule. Tag und Nacht und Tag und Nacht. Und irgendwann ist das nicht mehr genug. Und der Weg wird lang und die Seele wird kurz. Und es bricht sich etwas Bahn, was das Volk auf seiner langen Reise bis zum Schluss begleitet, nämlich Unzufriedenheit. Das Vergessen des Ortes, an dem alles angefangen hat, nämlich die Sklaverei. Und das Vergessen des Ortes, zu dem man unterwegs ist, nämlich das Land, von dem es heißt, Milch und Honig fließen dort. Und nicht mehr der Schrecken der Unterdrückung und auch nicht der Traum vom gelobten Land sind jetzt noch stark genug, um den Alltag standzuhalten. Irgendwann mag man kein Manna mehr sammeln. Und das, was man irgendwann mal dankbar bejubelt hat, schmeckt nun fad und es ist ekelhaft. Wie reagiert Gott? Nun, Gott reagiert sehr angefasst. Natürlich, er zürnt und dies nicht zu knapp. Sie mögen nicht mehr, aber er mag auch nicht mehr. Und er mag nicht so mit sich reden lassen. Er straft, so scheint es, und er erzieht. Vielleicht wusste er, wahrscheinlich wusste er, dass Mose irgendwann wieder kommen würde und für sein Volk bitten. Was muss passieren, damit Gott sich bewegen lässt? Wer kann so mit ihm reden? Wer kann so ein Mose sein, der ihm, wenn nicht das Aufhören des Bösen, doch zumindest eine Lösung erbringt? Gott gewährt Rettung. Er sagt Mose, was zu tun ist, und Mose tut es. Er fertigt eine Schlange an, er richtet sie auf. Ein Zeichen, auf das man schauen kann, ein Zeichen, in dem Rettung ist. Das Zeichen der Schlange. Ich glaube, man muss kein Tiefenpsychologe sein, um zu erkennen, dass in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit, das Rettende dem Verderben sehr ähnlich sieht. Die Verderben bringenden Schlangen und die rettende Schlange. Offenbar gibt es Situationen im Leben, in denen es gut ist, ganz genau hinzusehen auf das, was man angerichtet hat. Es ist heilsam, die eigene Schuld, das eigene Böse hervorzuholen aus der Heimlichkeit und es anzusehen. Denn nur so kann man ihm die Chance nehmen, einen hinterrücks anzufallen und zu beißen. Man muss es ansehen und man muss es aushalten, es anzusehen. Anders gibt es keine Rettung. Man muss sich ehrlich machen vor sich selbst und sagen, das habe ich getan. Das habe ich verschuldet. Dies hier ist mein Anteil. Und dann liegt in dem Ansehen die Chance zur Rettung. Das Ansehen macht noch nicht alles wieder gut, aber man überlebt. Und das ist das Wichtigste. Übrigens hatte im Alten Testament die Sache mit der aufgerichteten Schlange noch ein Nachspiel. Lange Zeit später, so wird im zweiten Buch Könige berichtet, wird der neue König Hiskia diese Kupferschlange, die es immer noch gab und die im Tempel war, zerstören. Er reformierte den Tempel und den Tempelkult. Und im Zuge dieser Reform zerstörte er dieses Schlangenbild, dieses Schlangenbildnis. Denn es gab sie noch immer, die kupferne Schlange. Und noch immer brachte man vor ihr Rauchopfer dar. So, als sei sie selber Gott, sozusagen zur Sicherheit. Man weiß ja nie, wofür man so ein rettendes Zeichen noch gebrauchen kann. Offenbar scheint es eine Zeit zu geben, in der man die Dinge anschauen muss, ganz unverfälscht und ehrlich. Man muss sie sich vor Augen halten, aufrichten und sagen, so sieht es also aus. Aber es gibt, und das erzählt die Bibel eben auch, Momente, in denen das aufhören darf, dass man sich das vor Augen hält und auch aufhören muss. Man darf sich und anderen das Vergangene nicht nachtragen und hinterhertragen, auch nicht als heilbringendes Symbol. Es gibt eine Zeit, in der man es anschauen muss, aber es gibt auch eine Zeit, in der das enden darf und muss. Was lese ich denn in diesem Text über mich selbst? Das ist ja bei diesen ganz alten Texten oft eine spannende Frage. Was entdecke ich in dieser Begegnung, was mein Anteil ist? Ich entdecke, dass es ein sehr schmaler Grat sein kann zwischen der Dankbarkeit und der Ungerechtigkeit Gott gegenüber. Ich entdecke, dass es passieren kann, dass ich vergesse, was er für mich getan hat und woher ich komme, wovon er mich erlöst hat. Dass es passieren kann, dass ich aus dem Blick verliere, wohin er mich bringen will, was er für mich bereit hat. Dass es passieren kann, dass ich mitten auf dem Weg müde werde und dass ich eine kurze Seele habe. Der Geduldsfaden, der Glaubensfaden, der Liebesfaden, der Faden der Hoffnung, der Faden, der mich noch hält, wird verschlissen und irgendwann kann er reißen. Ich entdecke, dass es passieren kann, dass das, was mir zum Leben dienen soll, mich irgendwann ekelt und dass mich dann das eigene Böse hinterrücks überfallen kann und dass ich das anschauen darf und muss, mich ehrlich machen und mich wieder aufrichten darf, mitten in dem, was mich bedrängt und dass ich es überlebe, um Gottes Willen. Jesus selbst hat die Menschen an diese lang zurückliegende Begebenheit erinnert, an die Sache mit der kupfernen Schlange, die man sich ja erzählt hat von Generation zu Generation. Im Johannesevangelium im 3. Kapitel lesen wir, dass Jesus selbst von sich so redet. Er sagt, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Es ist wichtig und verantwortlich, das eigene Versagen in den Blick zu nehmen. Wichtiger und rettend ist, immer wieder den anzuschauen, der uns davon erlöst. Mitten im Leid steht nicht mehr unsere Schuld im Mittelpunkt. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Ja, wir müssen und wir dürfen unsere Schuld ansehen. Dass wir das tun, das nimmt ihr die Macht über uns. Aber die Schuld ist nicht Gott, nicht die eigene Schuld und nicht die des anderen. Die Schuld ist nicht Gott. Sie hat keine Macht mehr. Gott hat die Macht. Sie hat nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und das letzte Wort und das letztgültige Wort spricht Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Und darum feiern wir Abendmahl, weil wir uns erinnern müssen, uns, die wir so schnell vergessen, uns, denen so schnell auf dem Weg die Seele kurz und der Segen ekelhaft wird. Wir müssen uns daran erinnern, was er getan hat, zu seinem Gedächtnis und zu unserem. Dass er aufgerichtet ist unter uns. Auf ihn sollen wir schauen und er richtet uns auf. Inmitten des Todes ist das Leben aufgerichtet. Das feiern wir. Inmitten der Schuld ist die Rettung aufgerichtet. Daran erinnern wir uns. Gott ist da und er lässt sich anschauen. Er lässt sich schmecken und sehen. Er feiert mit uns und er lässt sich begreifen und anfassen. Und er nimmt uns an der Hand in seinem Sohn Jesus Christus. Amen.